Wir haben heute den Carsten Achenbach zu Gast. Du warst ja im letzten Jahr auch schon mal bei uns, genau, vom EGV. Und du hast uns eine Predigt mitgebracht zu dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Text steht in Lukas 15. Da werden in diesen Abschnitten einige Gleichnisse berichtet, oder Jesus berichtet sie, und sie werden aufgeschrieben. Und ich lese uns einmal diesen ganzen Text, der auch der Predigttext ist. Und zwar starte ich in Lukas 15 ab Vers 11. Und er, Jesus, sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne, und der jüngere von ihnen sprach zum Vater: Gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte ihnen das Gut. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land, und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land, und auch er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Er kam aber zu sich selbst und sprach: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich will nicht mehr wert sein, und ich bin nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen, mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Aber als er noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an, und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße, und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es, und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein, aber sein ältester Sohn war auf dem Feld. Und als er heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz, und er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was das sei. Der sprach zu ihm: Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater nun ging hinaus und redete mit ihm. Er beantwortete und sprach zum Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten. Und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, ist dein. Du solltest aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden, und er war verloren und ist wiedergefunden worden.
Wir haben es schon gehört vom Christoph. Es geht heute Morgen in der Predigt um ein altbekanntes Gleichnis des verlorenen Sohnes. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mich faszinieren irgendwo Gleichnisse. Die sind so ganz einfach, oftmals, ja nicht immer, aber oftmals doch leicht zu verstehen. Sie sind irgendwie genial. Sie nutzen so eine bildliche Sprache. Man stutzt vielleicht erstmal und wird dann doch schnell, wird einem im Kopf klar, was die Kernbotschaft ist. Und das ist eigentlich für mich auch im täglichen Leben immer wieder ein wichtiger Punkt, dass wir auch dort, wo wir im Alltag stehen, in unserem Glaubensleben, einfach von Jesus erzählen und unseren Glauben praktisch leben. Nicht immer ganz hochtheologisch, nicht mit ganz frommen Worten, sondern einfach im Alltag auch ein Zeugnis für unseren Herrn sind. Und dazu dienen auch Gleichnisse, wo Jesus einfach in verständlicher Weise klar macht, wie das Reich Gottes zu verstehen ist. Und deswegen ist das für mich immer wieder motivierend, auch Gleichnisse zu lesen und zu hinterfragen, was das auch für mich persönlich zu sagen hat. Ich habe euch zu Beginn mal eine Frage mitgebracht: Was meint ihr denn, wie viele Gleichnisse es im Neuen Testament gibt? Hat da irgendeiner eine Ahnung? Ich hätte daneben gelegen, das kann ich euch schon mal vorweg sagen. Sagt irgendeiner im Neuen Testament, wie viele Gleichnisse gibt es da? 60. Ich hätte viel, viel weniger gesagt, ihr auch. Ich hätte, glaube ich, irgendwas um die 20 gesagt. Es sind 43. 43 Gleichnisse gibt es im Neuen Testament. Ich habe euch die mal mitgebracht. Alle möglichen Gleichnisse, die sind oftmals auch in den vier Evangelien an unterschiedlicher Stelle, teilweise auch doppelt aufgeführt. Falls das einen interessieren sollte, ich habe davon mal ein paar Ausdrücke mitgebracht, eine schöne Übersicht aller Gleichnisse mit Bibelstellen, wo die stehen, kann ich gleich hinten irgendwo auslesen und ihr könnt auslegen, ihr könnt euch da gerne bedienen. Aber heute geht es um das Gleichnis des verlorenen Sohnes. Ganz platt gesagt ist das ja eine Geschichte von einem Versager, von einem, der so richtig Mist gebaut hat. Und ich habe gedacht, es ist zunächst einmal wichtig, sich anzuschauen, wer diese Geschichte überhaupt wem erzählt. Da heißt es nämlich zu Beginn des Kapitels, dass sich ein paar fromme Leute und ein paar moralische Autoritäten furchtbar aufgeregt haben. Die hatten so einen Riesenhals auf Jesus, der sich immer wieder mit den falschen Leuten einließ. Zu Beginn unseres Kapitel 15 lesen wir in Versen 1 und 2, es nahten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Ja, da stehen sie also rechts, die frommen Leute, die moralischen Autoritäten, würde vielleicht sagen die Anführer, die Leader. Und links auf der anderen Seite, ja, da stehen die Versager, die öffentlich Angezählten, die Loser. Und mittendrin steht Jesus. Und es geht also sowohl bei den Leuten, zu denen Jesus spricht, als auch in den Gleichnissen um Loser, um Leute, die etwas verloren haben. Es geht um Freud und Leid. Und das war auch in den beiden Abschnitten zuvor so. Du hast das eben schon angedeutet. Beide Kapitel davor sind auch jeweils Gleichnisse. Zunächst ist da ein Mann, der hat ein Schaf verloren. Und er geht natürlich auf die Suche. Wer täte das nicht? Und nach langem Suchen findet er das Schaf. Und die Freude ist riesengroß bei ihm und auch im Himmel. Und im nächsten Kapitel ist da auch wieder ein Gleichnis, wo es ums Verlieren geht. Da ist da eine Frau und diese Frau hat noch 10 Silbergroschen zum Leben. Und auch sie verliert einen dieser Silbergroschen. Und auch hier, was tut sie? Sie sucht und sucht und sucht. Und dann sieht sie die Münze plötzlich unter einem Schrank und auch hier wieder, sowohl bei ihr als auch im Himmel, große Freude. Aber jetzt setzt Jesus noch einen drauf. Ein Mann hatte 2 Söhne. Jetzt wird es ernst, jetzt sind auch noch Kinder im Spiel. Was wird er jetzt wohl über Gott sagen? Passt das, was jetzt kommt, zu unseren Vorstellungen? Zunächst einmal, ich stelle das bewusst an den Anfang, ja, ich nenne es Klartext. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn und viele andere Stellen in der Bibel bringt etwas zum Ausdruck, das heute mehr und mehr verschwiegen wird bzw. bestritten wird. Es sagt uns ganz einfach, es gibt Menschen, die verloren sind. Plump gesagt, nicht jeder kommt in den Himmel. Was bei Jesus oftmals so provokativ ist, ist, dass er das sagt, es gibt auch religiöse Leute, es gibt gute Leute, die sich ziemlich sicher sind, dass sie in das Reich des Himmels eingehen werden. Aber Jesus sagt an anderer Stelle, Matthäus 7, sie werden vor mir stehen und sie werden sagen, Herr, Herr, aber ich muss ihnen dann einfach sagen, ich kenne euch nicht. Ich muss sie auf den Boden der Tatsache zurückholen und ihnen sagen, ich kenne euch nicht, weicht von mir. Und mich macht das immer wieder betroffen, dass das in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer mehr unter den Tisch gefallen ist, dass es ein Verlorensein gibt. Man versucht einerseits immer genauer historisch die Bibel zu hinterfragen, immer neue Erkenntnisse zu gewinnen, aber alle Worte von Jesus, die in diese Richtung gehen, die ignoriert man oder die bügelt man irgendwie glatt. Und deswegen ist mir das immer wichtig, auch darauf hinzuweisen, dass das für uns hoffentlich noch gemeinsame Basis ist. An Jesus geht kein Weg vorbei und wer ihn nicht annimmt, der ist verloren. Aber es gibt halt Menschen, die sich von der Liebe des Vaters abwenden, die verloren sind. Punkt. Das ist einfach so. Aber diese eigentlich sehr einfache Sache, die verdeutlicht auch eben unser Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und das ist eine Geschichte mit vielen Überraschungen, die wir uns heute etwas genauer ansehen wollen. Die erste Überraschung ist, dass die absolut unverschämte Bitte des jüngeren Sohns, dass die erfüllt wird. Für die Hörer damals war das sicherlich ja, ein undenkbarer Gedanke. Da will einer das Erbe, während der Vater noch lebt. Nein, ich mag nicht warten. Ich möchte nicht so lange darauf warten, bis dass du, Vater, den Löffel abgibst. Ich will mein Erbe hier und jetzt. Ein Drittel des Besitzes würde ihm zustehen, ihm, dem Jüngeren von zwei Erben. Aber nein, Bargeld, Cash will er will auf Reisen gehen. Und der Vater tut einfach, was der Sohn will. Nun kann er sicherlich nicht einfach online eine Überweisung machen, er muss Besitz verkaufen, vermutlich unter Wert. Vieh und Land werden flüssig gemacht und vermutlich schaut auch das ganze Dorf dabei zu. Währenddessen hofft der Vater vielleicht noch, dass der Junge sich besinnt, dass er erkennt, was er da anstellt, dass das nicht richtig ist, aber nichts davon. Am Ende geht der junge Sohn seinen Weg, ohne sich auch noch einmal umzuschauen. Der Vater steht in der Tür, gebrochen, traurig und verzweifelt. Dass der Vater im Gleichnis der allmächtige Gott ist, ist sicherlich schnell klar. Es geht um Gott und uns. Ich habe gedacht, das Problem ist zunächst nicht, dass der jüngere Sohn Regeln bricht, dass er sein Geld verprasst, dass er über die Stränge geschlagen hat oder was auch immer. Der jüngere Sohn hat sich nicht zuallererst mit falschen Freunden eingelassen. Nein, er hat zuallererst gesagt, mit dem Vater, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Er, der Vater, ist mir egal. Ich will nur, was er hat, nicht, wer er ist. Ich will Vaters Gaben, aber nicht Vater, den Geber. Ich nehme alles Gute aus seiner Hand und dann kehre ich ihm den Rücken. Er sagt Ja zu den Gaben, aber Nein zum Geber. Ein interessantes Detail dieser Geschichte, der beim flüchtigen Lesen vielleicht übersehen wird, ist, dieser jüngere Sohn ist für den Vater ebenso gestorben wie umgekehrt der Vater für den Sohn. Der Vater betrachtet ihn auch als tot. In seinem inneren Monolog sagt der Vater, ich hatte mal zwei Söhne, jetzt habe ich nur noch einen. Als der Sohn später nämlich wiederkommt, sagt er in Vers 24, denn dieser, mein Sohn, war tot. Selbstverständlich wollen wir die Bibeltexte und die Gleichnisse nicht für andere, sondern immer wieder für uns selbst hören und auch verstehen. Und deswegen ist das eine der Fragen heute Morgen an mich und an euch. Wie ist unser Verhältnis zum Vater? Ist das auch vielleicht abgekühlt? Hängt das vielleicht auch hier und da am seidenen Faden? Hin und wieder wackelig? Gibt es auch in deinem Leben Situationen, wo ich das Erbe, die Gabe, das ewige Leben gerne haben möchte, mich dann aber vom Vater, dem Geber, lossage und auf eigene Reise mache und Gott gerne mal einen alten Mann sein lasse? Ich vermute, keiner von uns formuliert das bewusst und öffentlich. Aber die Frage ist, wie sieht's in deiner und meiner Realität aus? Wie ist das mit unserem Lebenswandel? Ist das nicht oftmals doch etwas anders während der Woche als sonntags hier im Gottesdienst? Wie ist dein Verhältnis zu Gott? Diese Frage wollen wir als allererstes heute behalten und mitnehmen. Wenn ich eben von einer Geschichte mit vielen Überraschungen sprach, dann ist die zweite Überraschung, dass der Sohn zur Besinnung kommt. Ich überschlage mal die Schilderung des wilden Lebens, das der Junge da draußen geführt hat. Wir haben das eben gelesen und ich glaube, wir können uns das auch gut vorstellen. Das Geld geht ihm aus, die wirtschaftlichen Verhältnisse kippen, ein wildes Leben das nicht lange hält. Es gab kein Sozialamt, keine Tafel, kein Bürgergeld oder was auch immer. Und dann kommt er zu sich, er kommt zur Besinnung am tiefsten Punkt seines Lebens. Tief in der Gosse, da steigt eine schwache Erinnerung in ihm hoch, ein vergilbtes Foto in der Brieftasche. Ich Idiot, was hatte ich es doch gut zu Hause. Der Junge kommt zur Besinnung, aber warum? Weil er sein Unrecht einsieht, weil er den Schmerz des Vaters spürt? Ich glaube nicht. Er kommt ganz einfach zur Besinnung, weil es ihm dreckig geht. Hier passiert schon so etwas wie Buße, aber noch in seiner Buße dreht sich vieles um ihn selber. Da ist zunächst einmal noch wenig Liebe zum Vater, aber viel Sorge um ihn selbst. Und er denkt sich, ich muss nun etwas anbieten. Ich muss nun gute Gründe schaffen, warum ich an Vaters Tür anklopfen darf. Und dann formuliert er darum an seiner kleinen Rede. Und auf dem Weg nach Hause murmelt er die Worte vermutlich zigmal vor sich hin. Und am Ende besteht seine Rede aus zwei Teilen. Der erste Teil, er macht reinen Tisch. Ich habe Mist gebaut, ich habe es verbockt. Vor allem, was heilig ist im Himmel und auf Erden, ich habe versagt. Und dann kommt der zweite Teil seiner Rede, die er sich ausformuliert hat. Er macht ein Angebot. Ich kann nicht mehr Sohn auf deinem Hof sein. Aber, ja, ich kann als Handwerker in der Nähe leben, ich kann auf dem Hof arbeiten, wie ein Tagelöhner. Ich kann meine Schuld teilweise abarbeiten. Also Eingeständnis und Angebot an den Vater. Und jetzt kommt die dritte Überraschung, quasi der Höhepunkt, der Vater nimmt ihn wieder auf. Weil wir die Story ja größtenteils kennen, könnten wir hier an der Stelle kurz gähnen und sagen, okay, der Sohnemann kommt zur Tür rein, Vater schließt ihn in die Arme, viele Tränen, großes Gefühl, draußen geht die Sonne glutrot unter und die Taschentücher werden gezückt. Aber was passiert in einem kleinen Dorf zur Zeit von Jesus, wenn ein Sohn, der alles versaut hat, sich traut, nach Hause zu kommen? Jesus muss das sicherlich nicht erklären, denn sie alle, die Loser und die Leader, die wissen es. Das ganze Dorf würde sich versammeln, alle wären sie da. Und sie würden einen Krug dabei haben und diesen Krug würden sie vor seinen Augen zerschmettern. Und das Dorf würde damit sagen, hier bist du nicht willkommen, du hast alles zerbrochen. Das lässt sich nicht mehr reparieren, sieh nur die Scherben. Und nun geh dahin, wo du hergekommen bist. Ich weiß nicht, wer von euch das schon bewusst erlebt hat, abgeschnitten zu sein, draußen zu sein, ganz weit weg von Gott. Vieles im Leben ist vielleicht schiefgegangen, ich fühle mich unbedeutend, unattraktiv, vielleicht auch unbegabt, verschuldet, ungeliebt, was auch immer. Sicherlich wünschen wir das keinem, aber vielleicht muss das auch manchmal sein, damit die Augen von jemandem geöffnet werden. Vielleicht, habe ich gedacht, ist auch unser Wohlstand, unsere oft zitierte Work-Life-Balance und vieles mehr daran schuld, dass bei uns immer weniger Menschen zum Glauben kommen als anderswo. Und so in diesem Zustand kommt der Sohn also auf dem Hof der Eltern und es geht ganz schnell. Und er beginnt mit seiner Rede, die er so lange einstudiert hat. Erster Teil, reinen Tisch machen, ich habe alles verbockt, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein, ich habe gesündigt, keine Kompromisse. Und jetzt muss eigentlich noch der zweite Teil kommen, ich könnte doch versuchen als Tagelöhner und so weiter. Aber so weit kommt er gar nicht mit seiner Rede. Der zweite Teil wird nie gesprochen, denn längst liegt der Sohn in des Vaters Armen, wird geküsst. Ich habe gedacht, erkennen wir uns hier wieder? Wir religiösen Tagelöhner, wir frommen Leute des Siegerlandes, die immer gerne noch selber einen kleinen Deal mit dem Vater haben wollen, immer gerne auch noch was anbieten, immer noch gerne was in der Hand haben, was wir auch vorschlagen können als Gegenleistung. Der Vater schließt den Jungen einfach in die Arme Und damit zeigt er seine Allmacht der Versöhnung und der Erneuerung. Der Sohn bekommt ein neues Gewand. Du bist wieder rein, ein neuer Ring, du bist mein Sohn, ein Kalb. Nichts als pure Freude ist im Himmel, wenn jemand zum Vater kommt. Völlig unabhängig von der Vorgeschichte, die jemand hat. Und auch hier die Frage, wo wir die Eigenarten dieses Sohnes von uns wiederfinden. Reue und Buße, das kennen wir. Und trotzdem noch Leistung von uns. Wir kennen das sicherlich alles, wenn man sagt, man geht irgendwo hin, man muss ein kleines Geschenk haben. Man sagt oft, dass man was in der Hand hat. Kennen wir sicherlich alle. Man will nicht nackt da stehen und gratulieren, man muss was in der Hand haben. Wollen wir das vor Jesus auch oft? Selbst noch was in der Hand haben und sagen, Jesus, guck doch, ich habe was zu bringen. Nein, allein Gnade. Jesus nimmt dich und mich an, so wie wir sind. Da brauchen wir gar nichts hinzuzutun. Und egal, ob hier jemand auf der Kanzel steht, im Musikteam spielt, an der Technik sitzt oder nur da sitzt oder betet oder was auch immer. Gott macht keine Unterschiede, er hat dich und mich lieb und er nimmt dich und mich an, ohne Gegenleistung. Und für mich ist das immer wieder ein wunderbarer Trost, dass ich merke, von mir heraus kann ich überhaupt nichts bringen. Ich darf und will mich einbringen für unseren Herrn, ja, gerne. Aber ich muss damit nicht und kann damit nicht vor Gott und vor Jesus bestehen. Ich weiß nicht, wie es euch generell geht, aber es gibt so Bibeltexte, die mag ich, die verstehe ich und da mache ich sofort einen Haken dran. Und andererseits gibt es auch Bibeltexte, ja, die mir nicht so richtig liegen und wo es mir auch schwer fällt, ein freudiges Ja zu finden. Und einer dieser Bibelstellen, auch ein Gleichnis, was mir immer so ein bisschen eine Denkblockade verursacht, ist das mit den Arbeitern im Weinberg. Jene Geschichte, wo ein Landbesitzer Arbeiter braucht und weshalb er Tagelöhne anheuert. Und als der Tag voranschreitet, braucht er weitere Arbeiter und er geht mehrmals am Tag hin und her, bis nur noch eine Stunde bis zum Feierabend ist. Und dann tut der Weinbergbesitzer etwas ganz Seltsames. Er ruft am Abend alle zusammen und zahlt denjenigen, die nur eine einzige Stunde gearbeitet haben, den vollen Tagelohn. Und die Arbeiter, die den ganzen Tag gearbeitet haben, die rechnen schnell nach und denken, hey, wenn der, der eine Stunde gearbeitet hat, den kompletten Tagelohn bekommt, wie viel werde ich jetzt schon selber bekommen, der ich den ganzen Tag gearbeitet habe? Und so kann man es sicherlich ganz gut verstehen, dass sie wütend sind, als sie selber mit der Bezahlung an der Reihe sind und ihnen der gleiche Lohn ausgehändigt wird, den auch die zuletzt eingestellten Arbeiter erhalten haben. Aber der Besitzer antwortet nur, dass er die faire und die abgesprochene Summe gezahlt hat. Wie gesagt, nach meinem Empfinden ist das irgendwo in dem Gleichnis ungerecht und auch schwer vermittelbar. Das muss man sich heute mal in einer Firma vorstellen. Das gäbe Tumult und Aufstände. Der Teilzeit arbeitet, bekommt das Gleiche wie der voll arbeitet. Das würde keiner verstehen, da würden wir auf die Barrikaden gehen. Aber wir merken auch hier, genau wie im Gleichnis des verlorenen Sohns, es geht auf der einen Seite um Lohn und Belohnung und auf der anderen Seite, was ich selber dafür tun muss. Gott handelt nicht nach menschlichen Maßstäben, nicht im Alten Testament und nicht zu Zeiten von Jesus, und auch nicht im 21. Jahrhundert, wo sich alles flexibel dem Zeitgeist anpasst. Und ich habe gerade in Bezug auf Besitz einen, ja, ich nenne es mal menschlichen Satz gelesen, weil er nicht in der Bibel steht, aber trotzdem hat er mich fasziniert in diesem Zusammenhang. Und einen Satz, den ich gerne auch in mein und euer Gehirn einbrennen möchte. Und da heißt es, erfülltes Leben entsteht, wenn wir unsere Augen nicht horizontal auf das ausrichten, was andere haben, sondern vertikal nach oben auf die Großzügigkeit des Besitzers der ganzen Erde. Und das ist unser wunderbarer Gott. Und mit dem Gleichnis erinnert uns Jesus daran, dass alles, was wir haben, aus Gottes Großzügigkeit kommt, auch seine Gnade. Wir selber haben nichts erschaffen und wir selber haben auch nichts geschafft, auch wenn wir 10 Stunden im Weinberg gearbeitet haben. Erfülltes Leben entsteht, wenn wir unsere Augen nicht horizontal auf das ausrichten, was andere haben, sondern vertikal auf die Großzügigkeit des Besitzers der ganzen Erde. Und deswegen ist das auch heute Morgen so wichtig, dass wir uns ja dem älteren Sohn widmen, der genau damit ein Problem hatte. Es wird ein großes Fest gefeiert, weil der jüngere Sohn heimgekehrt ist und er, der Ältere, regt sich mächtig auf. Er feiert nicht mit und der Vater versucht ihn noch zu überzeugen. Aber es bleibt am Ende der Geschichte offen, ob das gelingt. Die Geschichte ist ergebnisoffen, an dieser Stelle kein Happy End. Dabei sehen wir, ganz nüchtern betrachtet, einen Menschen, der sehr verlässlich seine Leistung bringt. Er ist offenbar bescheiden, er ist strebsam, er fordert nicht viel für sich, ist kein Luftikus. Wir würden vielleicht heute sagen, gute Ausbildung, Examen in der Regelstudienzeit, als Mitarbeiter ehrenamtlich aktiv, eine Säule der Gemeinde. Er ist gerade heraus, er sagt, was er denkt und er tut auch, was er sagt. Und auch er hat ein Gespür für Fairness und Gerechtigkeit, so wie ich bei den Arbeitern im Weinberg. Aber das, was hier gerade passiert, ja, das schlägt in seinen Augen dem Fass den Boden aus. Als wäre nichts geschehen, wird dieser Rumtreiber wieder aufgenommen. Und darum müssen wir jetzt etwas genauer hinschauen. Und wir müssen uns die Frage gefallen lassen, wo liegt denn hier der Unterschied zwischen einem Menschen, der Jesus wirklich folgt, und einem hochmoralischen, einem hochreligiösen Menschen. Und ich denke, in diesem pflichtbewussten älteren Sohn begegnet uns oftmals der eigene Schatten. Da begegnet uns ein Mensch mit zerrütteten Beziehungen, und zwar in dreifacher Hinsicht. Zerrüttet in der Beziehung zum Vater, in der Beziehung zum Bruder und zerrüttet auch in der Beziehung zu sich selbst, in seinem eigenen Herzen. Zunächst aber die zerrüttete Beziehung zum Vater. Der Vater redet auch hier mit seinem älteren Sohn und sagt, komm doch rein. Aber der Sohn will nicht. Und der Sohn sagt zwei ganz harte Sätze. Zum einen sagt er, siehe, so viele Jahre diene ich dir, ich habe dein Gebot noch nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Damit zeigt er, wie er sein Leben beim Vater empfand. Gedient habe ich dir, deine Gebote nie übertreten. Aber für den Vater wird an dieser Stelle klar, dieser Junge lebte bei mir in nächster Nähe und er war doch unendlich weit weg, vielleicht viel weiter als der Jüngere auf seiner Flucht je sein konnte. Dieser ältere Bruder, der kennt Regeln, aber er kennt keine Liebe. Er kennt die Pflicht, aber nicht den tiefen Wunsch, einfach nur in der Nähe des Vaters zu sein. Er ist korrekt, aber tief innen ist er voller Ärger, voller Bitterkeit und Zorn und auch unzufrieden mit seinem Leben. Seine Beziehung zum Vater basiert auf Leistung und Lohn. Ich diene, du gibst. Und wenn ich diene, habe ich auch Rechte. Wer nicht dient, hat auch kein Recht. Ich denke, dass man auf zweierlei Weise vor Gott weglaufen kann. Unreligiös und eben auch religiös. Und diese beiden Söhne stehen für diese beiden Fluchtwege. Der religiöse Fluchtweg ist der, ich tue wirklich alles für meinen Glauben, doch tief im Herzen wohnen Ärger, Neid, Bitterkeit. Mindestens aber der Wunsch, wenn ich schon so viel tue, dann muss Gott doch auch seinen Teil der Pflicht erfüllen. Zerrüttete Beziehung zum Vater, aber ebenso auch eine zerrüttete Beziehung zum Bruder. Und das ist der zweite Satz, den der Ältere sagt. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, ihm hast du das gemästete Kalb geschlachtet. Er, der ältere Bruder, würde gerne mit seinen Freunden feiern, mit dem Ziegenbock, mit dem Vater und dem Bruder jedoch will er nicht feiern. Und so sagt er, dieser dein Sohn, kälter geht es wirklich nicht mehr. Er sagt nicht mein Bruder, er sagt auch nicht unser lieber Max oder Fritz, er sagt dieser, dein Sohn. Er kündigt dem Bruder die Verwandtschaft. Und ist das Verhältnis zum Vater durch Ärger zerrüttet, so ist es zum Bruder durch Arroganz und Verurteilung kaputt gegangen. Da ist absolut keine Erleichterung, dass der Bruder wieder erwarten, die schreckliche Zeit überlebt hat. Nichts davon. Und genau da bricht er, der doch angeblich nie ein Gebot übertreten hat, das größte Gebot, nämlich den Nächsten zu lieben. Ihr Lieben, ich weiß es nicht, ältere Brüder und auch ältere Schwestern, die verstehen es, anderen zu zeigen, wie hoch überlegen sie sich fühlen, wie tief gefallen diese anderen sind. Ich habe mich gefragt, kann es sein, dass in Gredenbach, in Büschergrund oder wo auch immer, dass die jüngeren Brüder ahnen, dass die Versammlungsräume voller dieser älteren Brüder und Schwestern sind und deswegen fernbleiben? Das müssen sie sich nicht antun. Ich sage nicht, dass das bei uns zwingend so ist, aber wir sollten darüber nachdenken, wie das bei uns ist. Wie fühlt man sich hier, wenn man keine jahrelange Mitarbeit vorweisen kann? Wie fühlt man sich hier, wenn die Ehe zerbrach, die Kinder vielleicht nicht so geraten sind, der Job weg ist, wenn man vielleicht nicht die Bibelverse auswendig kennt, die alle schon seit der Sonderschule kennen? Wie fühlt man sich hier, wenn man mal so richtig das Leben vor die Wand gefahren hat oder mit Gott noch gar kein Verhältnis oder nur ein sehr schwieriges hatte? Wir als konservative Gemeinden und Gemeinschaften, wir werden oft kritisch beäugt und oftmals auch zu Unrecht kritisiert und an den Pranger gestellt. Ich denke, das ist okay und lässt sich auch nicht vermeiden, wenn man uns vorwirft, dass wir Gottes Wort unverändert ernst nehmen und wenn man uns vorwirft, dass wir nicht bereit sind, die Bibel an die heutigen Zeiten anzupassen. Wenn man uns deswegen kritisiert, ist das in Ordnung. Wenn man uns allerdings vorwerfen muss und wir uns das vorwerfen lassen müssen, dass ich hier in Gredenbach, in Büschergrund oder wo auch immer, dass ich da Leute treffe, die ganz besonders toll sind, die fast makellos erscheinen, die eine Fassade aufhaben und das den anderen auch zu verstehen geben, ja, dann ist Vorsicht und dann ist Korrektur angesagt. Und lasst uns auch diese Frage mit nach Hause nehmen in die Woche. Wo bin ich jemand, der für andere ganz toll wirkt und der andere vielleicht auch abschreckt, dass er morgens hier am Gottesdienst teilnimmt? Drittens, zerrüttete Beziehung zu sich selbst. Warum ist das Verhältnis des Älteren zu sich selbst zerrüttet? Er sieht sich als einen, der immer gedient und nie gefeiert hat, immer pflichtbewusst, angestellt und nicht als Sohn. Er zählt die Stunden, die Tage, die Monate und Jahre voller Arbeit und Entbehrung. Er ist sauer auf seinen Vater, weil ihm dafür nicht mehr zuteil wurde. Und das, obwohl der Vater sagt, mein Sohn, du bist doch allzeit bei mir und alles, was mein ist, das ist auch dein. Aber der ältere Bruder ist genau damit nicht zufrieden. Er kann es nicht genießen, dass der Vater der Mittelpunkt in seinem Leben ist, dass er bei ihm sein darf, ganz nah geliebt, bei ihm bei der Arbeit und auch beim Feiern. Der ältere Bruder will hoch hinaus und merkt nicht, dass er längst am Ziel sein könnte. Er gleicht einem Läufer, der längst da ist und immer wieder weiter rennt mit hängender Zunge. Und auch hier wird uns heute Morgen ein Spiegel vorgehalten. Wenn das nicht reicht, bei Gott und bei Jesus zu sein, dann wird mir nie etwas genug sein. Wenn uns Gott nicht genug ist, wird nichts, was Gott uns geben könnte, je genug sein. Und wenn Jesus nicht in unserem Herzen ist und wir den Blick nicht auf Gott richten, dann können wir uns abrackern, dann können wir pflichtbewusst Regeln einhalten und vieles mehr. Dann können wir auch Geld verdienen, dann können wir Anerkennung erfahren, in der Gemeinde eine große Nummer sein, vielleicht sogar in der Zeitung stehen, was auch immer. Aber wir werden immer hungrig und vor allem werden wir unzufrieden mit uns selbst sein. Dann bleiben auch wir Knecht, dann bleiben wir Magd und eben nicht Sohn und Tochter. Dann sind wir nicht zu Hause. Dann sind wir einfach nicht drin im Festsaal. Dann sind wir einfach außen vor als Zuschauer. Dabei ist es ganz einfach, mit dabei zu sein. Ich habe uns zum Abschluss ein kurzes Video mitgebracht. Es ist eine Werbung aus den 90er Jahren. Ich denke, die handelnde Person werdet ihr recht schnell erkennen. Den Werbespot an sich kennen vermutlich nur die etwas Älteren. Damals war es noch so, das Internet war neu und ja, es gab es auch nicht rund um die Uhr und das Volumen war begrenzt. Man wusste anfangs gar nicht genau, wie man das am besten anstellt.
Ehrlich, ich verstehe absolut null von Technik. Jetzt hat schon meine Frau gesagt, wir müssen endlich ins Internet. Dabei bin ich doch gar kein Techie. Bin ich da schon drin oder was? Ich bin drin. Das ist ja einfach.
Ich denke, ihr habt es erkannt. Boris Becker, damals in noch jungen Jahren, das Internet kam gerade hoch. Aber die Botschaft, und das war mir eingefallen, bin ich da jetzt schon drin oder was? Das ist ja einfach. Das ist die Botschaft dieses Spots. Aber das ist auch ganz einfach für uns, drin zu sein im Festsaal. Es ist ganz einfach, Ja zu sagen zu Jesus. Und das ist die Frage, die wir heute Morgen mitnehmen wollen. Bin ich mit dem jungen Mann des Gleichnisses noch auf der Flucht vor Gott? Bin ich an einem Punkt, wo ich vielleicht nicht bei den Schweinen bin, aber trotzdem merke, dass mein Leben auf Abwägen ist? Oder bin ich der ältere Bruder, der hadert, der unzufrieden ist mit sich und seiner Umwelt, manchmal sogar sich und den anderen im Weg steht? Egal wie, lass dich in die Arme des Vaters fallen und sei gewiss, dass er dich nicht abweist, dich umarmt, dich küsst. Es gibt einen Ort, da brennt ein Licht für dich. Gott, der Vater, sieht dich und er wartet auf dich. 24,7. Und das ist ganz einfach. Durch Jesus bist du würdig für das gemästete Kalb und die schönsten Festkleider. Mehr bedarf es nicht. Und das ist so wunderbar einfach. Zum Schluss der Vers der Jahreslosung 23, der das so wunderbar in meinen Augen auch nochmal sagt. Den habe ich uns mitgebracht. Ich denke, ihr kennt das Lied auch, habt es vielleicht auch gesungen. Du bist ein Gott, der mich sieht, der mir Ansehen gibt und mich unendlich liebt. Du bist ein Gott, der mich hört, der mein Leben versteht und den Weg mit mir geht. Gott sieht dich und mich und Jesus hat dich und mich lieb. Wir müssen uns nicht selber anstrengen, sondern dürfen ihm vertrauen und er gibt uns Rettung. Und dann haben wir ein perfektes Leben. Amen. Ich bete und ich denke, wir stehen dazu auf. Jesus, von ganzem Herzen möchte ich dir danken für diesen Morgen, für ja, diesen Gottesdienst, wo es darum geht, dass wir dir die Ehre geben. Hab Dank, dass du dabei bist und dass wir immer wieder auf dein Wort hören können und dass du es bist, der zu uns redet. Und Jesus, du sprichst zu einem jeden persönlich, auch heute Morgen hier. Und wir wollen auch immer wieder Bereitschaft haben, uns von dir korrigieren zu lassen, dort, wo wir selber auf falschen Wegen sind. Jesus, schenke, dass wir da erkennen und dass dein guter Heiliger Geist uns auch anspricht und uns da zurechtweist, wo wir uns zu sehr auf uns selber konzentrieren, wo wir meinen, wir müssten etwas bringen. Aber Jesus, hab einfach Dank, auch an diesem Morgen, dass wir ja, uns vor dir hinwerfen dürfen, dass du alles für uns getan hast, dass du für uns gestorben bist und dass wir durch dich ewiges Leben haben, dass wir durch dich Rettung haben aus Gnade. Wir müssen von uns aus da nichts hinzutun. Und deswegen preisen wir dich an diesem Morgen und geben dir die Ehre. Schenke, dass jeder freudig sagen kann, ja, Herr Jesus, du hast alles für mich getan, dass das jeder erkennt und dass das auch hier im Ort und darüber hinaus andere Menschen erfahren, dass du der wunderbare Herr und Heiland bist. Amen.